Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es hat sich herumgesprochen, Demokratien, die werden nicht nur von außen, sondern auch von innen bedroht. Sie sind labil, sie sind fragil. Auf gefühlte Repräsentationsdefizite, da antworten gern Populisten und versprechen mehr Unmittelbarkeit. Bürger nehmen gern Schutz, Abwehr und Grundrechte des Staates in Anspruch, scheren sich aber sonst nicht gar so viel um die Demokratie. Das tut ja nicht gut, sagt der Stuttgarter Philosoph und Politikwissenschaftler Felix Heidenreich. Bürger wollen und sollen anders angesprochen werden. Nächsten Monat erscheint sein Buch »Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit«. Ich habe ihn jetzt schon gefragt, wer und was sind denn diese inneren Feinde der Demokratie?
Also der Befund ist ja auch in der Politikwissenschaft gar nicht so unumstritten. Und es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die argumentieren, dass eine gewisse Krisenhaftigkeit zur Demokratie immer dazugehört. Ich denke, in Deutschland werden sich jetzt die wenigsten akut Sorgen um die Stabilität der repräsentativen Demokratie machen. Aber in der Tat, wenn wir in andere Länder schauen, dann haben wir doch, so vermute ich, ziemlich viele Sorgenfalten auf der Stirn. Eine gewisse Krisenhaftigkeit ist für die Demokratie sicher normal. Und ich glaube, darauf verweisen die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, von der Krise sei doch immer schon die Rede gewesen. Davon würde ich aber klar unterscheiden, eine wirklich eskalierende Existenzkrise, wie wir sie beispielsweise beim Sturm auf das Kapitol erlebt haben, wo nämlich nicht nur ein paar dieser grundlegenden Regeln in Frage gestellt werden, sondern das System insgesamt. Das muss nicht immer so dramatisch aussehen wie beim Sturm aufs Kapitol. Aber ich finde es schon wichtig, sich klarzumachen, dass dieser 6. Januar auch ganz anders hätte ausgehen können. Und dass wir uns überhaupt nicht zurücklehnen dürfen und auf keinen Fall bequem werden sollten und sagen, nun ja, Krise, das gehört zur Demokratie dazu.
Ihnen geht es, wenn ich das richtig verstehe, um das Verhältnis von Bürgern und Bürgerinnen untereinander, aber eben auch zum Staat. Dass Demokratie eine anspruchsvolle Sache ist, haben wir gelernt, dass sie auch kalt ist, dass sie keine Nestwärme bietet, dass sie langsam ist, dass sie Probleme kleinteilig löst, dass sie vielleicht sogar zögerlich ist und dass nichts Schlechtes sein muss, haben wir auch gelernt. Ihre These ist im Titel Ihres Buches versteckt. Demokratie ist anspruchsvoll, ist eine Zumutung und nimmt in Anspruch?
Ja, Demokratie ist anspruchsvoll. Ich glaube, was ich in meinem Buch versucht habe zu zeigen, ist, dass man auf diese Krise der Demokratie auch anders blicken kann. Die normale Standardbeschreibung lautet, dass das politische System zu wenig responsiv sei, also zu wenig reagiert, zu langsam reagiert, vielleicht auch gewisse Gruppen gar nicht mehr hört. Aber was mich interessiert, ist eigentlich die Antwortfähigkeit in die andere Richtung. Es ist ja so, dass demokratische Staaten in der Tat immer auch Ansprüche an ihre Bürgerinnen und Bürger formulieren. Und ich glaube, hier gibt es manchmal so einen etwas blinden Fleck in der Diskussion. Gerade auch in der politischen Theorie ist immer davon die Rede, man müsse die Input-Kanäle ausweiten, mehr Bürgerbeteiligung, mehr direktdemokratische Verfahren und so weiter und so weiter. Das finde ich alles nicht falsch und das kann auch helfen, aber ich glaube, wir müssen auch mal darüber reden, auf welche Art und Weise wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich bereit sind, uns von unseren demokratischen Staaten auch in Anspruch nehmen zu lassen.
Wir schulden der Demokratie noch was?
Ja, wir schulden der Demokratie noch was. Und zwar nicht im pekuniären Sinne, sondern eher im Sinne einer gewissen Resonanzfähigkeit oder Resonanzbereitschaft. Ich finde es sehr fatal, dass immer wieder davon die Rede ist, die Politik solle liefern. Denn dann sind wir genau in so einem ökonomischen Denkmodell, wo wir irgendwie so give and take mit unserem Staat kommunizieren.
Bürger als Konsumenten, ne?
Ja, die Bürger als Konsumenten, die sozusagen eine Bestellung aufgeben und dann immer daran herumnörgeln, wenn die Politik nicht genau das liefert, was bestellt wurde. Und ich glaube, dass das völlig, völlig fatal ist und in eine völlig, völlig falsche Richtung uns lenkt. Ich glaube, dass es sehr lohnenswert ist, auch in die Geschichte der Demokratie zurückzugehen und einfach nochmal genau zu untersuchen und zu rekonstruieren, an welchen Stellen gerade Demokratien den Mut hatten, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Zumutungen tatsächlich vorzulegen und zu sagen, hier fordern wir dich, hier rekrutieren wir dich, hier verlangen wir dies von dir und hier jenes. Das eigentliche große Problem, mit dem wir ja konfrontiert sind, ist der Klimawandel. Und ich denke, wenn demokratische Staaten nicht mehr in der Lage sind, ihren Bürgerinnen und Bürgern auch Zumutungen entgegenzustellen, sie wirklich in Anspruch zu nehmen, sondern immer nur bemüht sind, sie vor den Widrigkeiten der Welt und den Herausforderungen der Zukunft zu schützen, dann haben wir hier ein ganz großes Problem.
Felix Heinrich, Sie haben, wenn ich das richtig lese, einen dynamischen Zumutungsbegriff. Das heißt, wenn es gut geht, legt der was frei oder etwas sonntäglich gesagt, es wird etwas entborgen oder etwas entdeckt oder gehoben wie eine Art Schatz, den man vorher vielleicht nicht kannte. Damit einher geht, Ihrer Meinung nach, eine andere Form von Bürgerlichkeit. Also Bürgerlichkeit jetzt nicht im Sinne von Einstecktuch und gestärkten Leinenservietten, sondern was schwebt Ihnen da für eine Bürgerlichkeit vor?
Ja, also in der Tat denke ich, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich einerseits mit Forderungen dem Staat gegenüberstellen, aber zum gewissen Grade reagieren sie natürlich auch auf die Art und Weise, wie sie angesprochen werden. Also ich denke, man kann gut argumentieren, dass Menschen natürlich auch auf derjenigen Frequenzhöhe antworten, auf der sie angesprochen werden. Und wenn die Politik, in Anführungszeichen die politischen Eliten, die Bürgerinnen und Bürger immer als Konsumenten ansprechen, naja, dann werden diese Bürgerinnen und Bürger auch so antworten. Und wenn umgekehrt man sich traut, auch tatsächlich mal die Citoyens und die Citoyennes, also die Bürgerinnen und Bürger in einem emphatischen politischen Partizipationssinne anzusprechen, dann denke ich, hat man auch gute Chancen, hier eine entsprechende Resonanz zu finden.
Das Thema der Ansprache oder des Angesprochenwerdens hat nicht nur einen anthropologischen, sondern eben auch einen demokratietheoretischen Sinn, den Sie, glaube ich, sehr stark machen. Lassen Sie mich einen Punkt versuchen, mit Ihnen zu problematisieren, wo ich mich ein bisschen dran stoße oder Schwierigkeiten habe. Wenn denn Demokratie die Gesellschaft der Gleichberechtigten ist im Idealfall und sie uns Mitwirkungsfreiheiten gewährt, dann heißt das aber doch nicht zwingend, dass sie uns auch Mitwirkungspflichten auferlegt, oder?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem mein Buch auch gegen den Zeitgeist geschrieben ist. Was Sie jetzt formuliert haben, würde ich beschreiben als eine liberale, in einem ganz spezifischen Sinne, liberale Demokratievorstellung. Nämlich, es gibt auch ein Recht, sich überhaupt nicht für Politik zu interessieren. Und da würde ich gerne ein Fragezeichen dran setzen. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen, und Klimawandel hatte ich schon genannt, auch die äußere Sicherheit, der Katastrophenschutz etc. ließen sich anführen, ist es eben nicht so, dass wir einfach sagen können, nun ja, Demokratie bedeutet, wer Lust auf Politik hat, der kann mitmachen und wer keine Lust hat, der kann zu Hause bleiben. Was ich in dem Buch an verschiedenen Beispielen zu zeigen versuche, ist, dass man das auch anders sehen kann. Dass man also beispielsweise in Belgien eine Wahlpflicht hat, die ganz klar kommuniziert, dass der Wahlakt nicht bloß eine Option ist, die man wahrnehmen kann oder auch nicht, sondern dass es eigentlich zumindest eine moralische, die dann juristisch ausgedrückt wird, die natürlich nicht sehr stark sanktionsbewehrt ist, aber dass es doch irgendwie eine Pflicht gibt, sich zu beteiligen und sich dafür zu interessieren, wie es um das Gemeinwohl steht. Ich sehe mich da in der Tradition des Republikanismus und ich finde es sehr wichtig, dass man auch die Gegenargumente gegen eine liberale Verkürzung der Demokratie formuliert und in Erinnerung ruft. Natürlich, ganz wichtig, ohne je Gefahr zu laufen, in eine illiberale Demokratie nach Orbáns Vorbild zu verfallen. Das ist klar, dass das damit natürlich überhaupt nichts zu tun hat.
Felix Heinrich, Ihr Buch und unser Gespräch fällt in eine Zeit, in einen Moment, wo wir intensiv auch wieder über allgemeine Dienstpflichten sprechen, streiten. Ich will das jetzt nicht in parteipolitisches Gezänk ziehen, aber die zumutungsreiche Demokratie wird in dem Moment praktisch, wo es auch um so Themen geht wie freiwillige soziale Jahre, Wehrdienst, Einberufungen, Dienst am Gemeinwesen und so weiter.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir hier eine ganz offene und ehrliche Diskussion brauchen, dass eben der Blick in die Geschichte, aber auch in die Nachbarländer, in der Schweiz finde ich vor allem das Modell der Pflichtfeuerwehr sehr interessant, dass man da sehr viel lernen kann und dass man eben auch feststellen kann, dass in vielerlei Hinsicht die Art und Weise, wie wir unsere Demokratie organisieren, wie unsere Institutionen gebaut sind, dass wir da durchaus Freiheitsgrade haben und da gewisse Kontingenzspielräume sind und wir vielleicht manche Sachen auch anders machen könnten. Ich denke, dass wir nicht in eine reflexhafte Ablehnung jeder Diskussion um Pflichtdienste verfallen sollten. Natürlich müssen wir immer genau abwägen. Wir dürfen nicht in einen Militarismus verfallen und so weiter. Wir sollten uns vor jedem Obrigkeitsstaat hüten. Aber trotz allem, glaube ich, können wir da von unseren Nachbarn was lernen, auch aus der Geschichte was lernen. Wir sollten einfach eine offene Diskussion über die Optionen führen, die wir da haben.
Das heißt, man kann im Grunde die Demokratie ertüchtigen, indem man einen Dienst am Gemeinwesen trainiert.
Ja, ich glaube schon, dass es eine berechtigte Hoffnung gibt, dass sich da gewisse Haltungen ausbilden. Also von Böckenförder stammt ja das Theorem, dass der demokratische Rechtsstaat die Voraussetzungen, von denen er lebt, also die bürgerlichen Haltungen, die demokratiekompatiblen Haltungen der Bürgerinnen und Bürger, nicht selbst hervorbringen kann. Und ich glaube, hier kann man ein Fragezeichen dran setzen und sich vielleicht nochmal fragen, ob es doch Mechanismen gibt, durch die der Staat ja dazu beitragen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Staat auch tatsächlich als ihren Staat empfinden. Dieses Possessivpronomen ist ja so ein bisschen verschwunden. Ich glaube, sehr viele haben heute so ein bisschen ein Problem davon, von ihrem Staat oder ihrem Bundespräsidenten zu sprechen. Und das ist eigentlich schade und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und ich denke, dass es hier durchaus Mechanismen gibt, die dazu führen, dass diese Brücke sozusagen nicht nur in die eine Richtung gebaut wird, also von den Bürgerinnen und Bürgern, die Forderungen stellen, sondern vielleicht auch in die andere Richtung. Von einem demokratischen Rechtsstaat, der ja auch nur erfolgreich regieren kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger irgendwie mitmachen.
Sagt Felix Heidenreich über Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit. Sein Buch erscheint Ende nächsten Monats.